Der Kleinwuchs beruht häufig auf einer spontanen Genmutation. Als kleinwüchsig gilt, wer kleiner ist als 97% der gleichaltrigen Kinder. Bei Erwachsenen gilt 1,50 Meter als Grenze. Es gebe hunderte verschiedene Formen von Kleinwüchsigkeit, erklärt Dr. Oliver Semmler. Er ist Kinderarzt am Zentrum für seltene Skeletterkrankungen der Universitätskinderklinik in Köln.
Wobei es der Kleinwuchs an sich eben eigentlich keine eigene Diagnose ist, sondern er ist Folge einer Erkrankung. So ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit einem Patient, der Fieber hat. Da ist nicht das Fieber das Entscheidende, sondern dass man herausfindet, warum fiebert der Patient. Und so ähnlich ist das beim Kleinwuchs eben auch, dass der Kleinwuchs nur ein Symptom ist und man eine Ursache dafür finden muss.
Oliver Semmler ist aufgrund einer Glasknochenkrankheit kleinwüchsig. Eine genetische Mutation führt dabei zu einem Kollagenmangel. In der Folge haben die Knochen zu wenig Struktur und Halt, sie verformen sich und brechen leicht. Die Glasknochenkrankheit und die Achondroplasie sind die häufigsten Erkrankungen, die zu Kleinwuchs führen. Bei der Achondroplasie wachsen durch einen Gendefekt Knochen- und Knorpelgewebe nicht richtig. Kleinwuchs im Kindesalter kann aber auch durch eine Wachstumshormonstörung oder durch Krankheiten wie Asthma und Mukoviszidose entstehen. Wenn auffallend kleine Kinder zu Oliver Semmler kommen, geht die Suche nach der Ursache los.
Dann guckt man sich die Patienten weiter an und guckt auch, wie sind die denn gewachsen? Sind die proportioniert? Das heißt also, das Verhältnis von Oberkörper, Beinen, Extremitäten passt zueinander oder gibt es Hinweise für eine spezifische Knochenerkrankung, die zum Beispiel mehr die Arme und Beine betrifft als den Oberkörper, wie zum Beispiel bei der Achondroplasie.
Bei der Achondroplasie haben die Betroffenen meist einen normal großen Rumpf, Arme und Beine sind aber verkürzt. Beate Twittenhoff hat diastrophische Dysplasie. Ihr Knochengerüst ist nicht gut aufgebaut, die Gelenke sind alle angeschlagen. Ihr Skelett wird mehr durch Muskeln gehalten als durch die Knochen. Die Hüften und die Füße sind kaputt. Wie kommt sie mit ihrer Behinderung im Alltag zurecht, in einer Welt, die auf normalgroße Menschen ausgerichtet ist? Sie will zur Sparkasse und zum Supermarkt und fährt dafür ihren elektrischen Rollstuhl aus dem Auto. Das Auto wurde umgebaut. Gangschaltung, Bremsen, Blinker, alles wurde verlegt und Hebel verlängert. Solange kleinwüchsige Menschen einer Berufstätigkeit nachgehen, wird ein solcher Umbau von Kranken- oder Pflegekassen bezahlt. Beate Twittenhoff musste ihren Beruf aufgeben, weil ihr Körper gestreikt hat. Jetzt, da sie im Vorruhestand ist, müsste sie einen neuen Umbau selbst finanzieren.
Ich finde, auch jemand, der berentet ist, sollte die Möglichkeit haben, so eine Form von Freiheit zu haben, ne? Umgebautes Auto und finanzielle Hilfen bekommen.
In ihrem Rollstuhl fährt sie flott die Straße hinunter, hält vor einem Geldautomaten, sucht in der Tasche ihre Bankkarte. Sie kommen nur schwer an den Schlitz für die Karte, erzählt sie. Ein großes Problem seien auch Touchscreens.
Mit den Tasten noch sind die ja Gott sei Dank so, dass man nicht auf dem Display toucht, ne? Sondern die Taste wirklich auch berühren muss. Also kann ich das gleich mit meinem Stock machen. Wenn das Display berührt werden muss, wie bei anderen Automaten, ja, komme ich nicht dran. Und der Stock hilft nicht. Es muss schon Haut sein oder eben so ein spezieller, ja, wie heißen die Dinger, die man dann auch für ein Tablet oder so benutzt. Mhm. Ne? Mal gerade einmal suchen.
Sie hat die Karte, findet aber keine Ablage für die Tasche, stellt sich auf das Trittbrett des Rollstuhls, streckt sich, bekommt die Karte gerade so in den Schlitz, greift nach dem Stock, um damit die Tasten am Display zu drücken, sagt der Kundin hinter ihr, dass es etwas dauert, stellt sich wieder, um die Geheimzahl einzutippen, tippt aber nicht schnell genug.
Das kann ich jetzt übrigens auch nicht richtig lesen.
Wurde abgebrochen, sagt er ja.
Oh! Können Sie mir gerade einmal die Karte rausgeben und nochmal wieder reinstecken?
Geld aus dem Automaten holen. Für normal große Menschen nicht der Rede wert.
Sportlich ist es schon.
Also für jemand wie mich sieht es anstrengend aus.
Ja, wie gesagt, ich hatte dann mich bei der Sparkasse auch beklagt darüber, dass neue Automaten.
Ein Geldautomat, den Rollstuhlfahrer bequem bedienen können, lohne sich nicht, hat ihr die Sparkasse mitgeteilt. Sie hätten ihr stattdessen eine Greifzange geschenkt, erzählt Beate Twittenhoff auf dem Weg zum Supermarkt. Beim Bäcker im Eingangsbereich kennt man sie. Alle helfen, wenn nötig. Der Vorteil eines kleinen Ortes. Auch am Supermarktregal spricht sie Kundinnen oder Mitarbeiter an.
Ich muss gestehen, dass ich die Leute eigentlich auch nicht so richtig anschaue. Also es sind für mich eher Hilfsmittel. Ja, ja? Manchmal kommen ja einfach so nette Äußerungen, ne? Kann ich Ihnen noch weiterhelfen und so. Und dann gucke ich dann doch ein bisschen genauer dann mal hin. Und dann merke ich, dass ich das dann einfach auch so als Hilfsmittel sehe, jemanden anzusprechen.
Wann soll man ihr Hilfe anbieten? Zwischen Bäckerei und Kühltheke hält Beate Twittenhoff inne und denkt über das Verhältnis Behinderte und Nichtbehinderte nach.
Wenn es ein gesundes Miteinander gibt, dann lernt jede Seite dann auch so dazu. Ne? Also ich, dass ich mir da noch Zeit lasse, ne, und nicht immer damit rechne, ich muss mich beeilen, damit mich keiner anquatscht. Und die andere Seite wartet vielleicht dann auch mal kurz ab und fragt dann, ob ich Hilfe brauche. Also da braucht man dann auch keine Seminare. Wie gehen jetzt behinderte Menschen mit Nichtbehinderten um? Das einfach miteinander leben.